Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Heute mit Tobias Metz, Bürgermeister von Endingen. Eine Studienfreundin sagt zu ihm, in der Rolle des Bürgermeisters, da sehe ich dich. Ein Satz, den er nicht vergisst. 3 Jahre später steht in Endingen am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg die Bürgermeisterwahl an und er entscheidet sich, er wirft seinen Hut in den Ring. Heute sitzt er im 400 Jahre alten Rathaus in Endingen. Es ist die frühere Kornhalle. Wie sich das anfühlt, das erzählt er uns heute. Ich bin Olaf Brinkmann und begrüße Tobias Metz bei Mensch Bürgermeister. Hallo Herr Metz, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Brinkmann, freut mich.
Herr Metz, erinnern Sie sich noch an den Moment, von dem ich gerade gesprochen habe mit Ihrer Studienfreundin? Dieser Satz, als Bürgermeister sehe ich dich. Was hat das damals in Ihnen ausgelöst?
Zunächst war ich überrascht tatsächlich, dass sie das gesagt hat. Mhm. Man muss dazu wissen, eine enge Freundin aus Studientagen. Wir waren schon einige Jahre im Berufsleben und haben uns immer wieder ausgetauscht, so über die Sorgen und Nöte im Berufsalltag und ja, auch über die persönlichen Perspektiven. Ich habe mich natürlich gefreut, dass sie mir das zutraut und sie hat mir auch gleichzeitig einen Impuls gegeben zum Nachdenken. Mhm. Und spannenderweise kam dieser Impuls ganz kurze Zeit später aus einer ganz anderen Ecke von meinem eigenen Vater.
Mhm. Genau. Ihre Urgroßväter waren Bürgermeister, Ihr Vater ist es seit 31 Jahren. Wahnsinn. War es da nicht auch naheliegend, denselben Weg zu gehen?
Rückblickend wirkt es vielleicht so, aber mit Blick auf meine eigene Zukunft hatte ich mir das als 20-Jähriger gar nicht vorgestellt. Mhm. Als es darum ging, was möchte ich mal studieren, da wollte ich erstmal raus, die Welt kennenlernen, habe mich dann entschieden, internationale Betriebswirtschaft zu studieren. Das war ein Doppeldiplomstudium damals, Hälfte in Deutschland, Hälfte in Frankreich. Tolles Studium. Also von daher, ich habe es mir damals nicht vorstellen können, sondern dieser Wunsch, der ist dann erst später im Erwachsenenalter gereift, auch mit zunehmender Lebens- und Berufserfahrung.
Nach dem Studium ging es für Sie ja erstmal in die freie Wirtschaft. Was haben Sie da gemacht und was aus dieser Zeit hilft Ihnen heute noch im Bürgermeisteramt?
Ich habe in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Zunächst im Handel, dann im produzierenden Unternehmen. Habe immer Einkauf gemacht, zusammen mit Produktionsplanung, mit Logistik. Mhm. Und das war immer ein sehr projektorientiertes und damit auch irgendwo prozessorientiertes Arbeiten. Ja, was hilft mir da? Ich glaube, dass man nicht in Säulen denkt, dass man abteilungsübergreifend arbeiten muss, dass man ein gewisses Verständnis mitbringen sollte oder lernen sollte für das, was der Kunde will. Jetzt war ich zwar zunächst im Einkauf, aber ich habe zum Beispiel bei einem Möbelhersteller gearbeitet. Die haben viel Sondermöbel hergestellt nach Kundenwunsch. Mhm. Und da ging es ja dann auch darum, dass das Projektmanagement im Prinzip die Vorgaben erstellt hat und danach musste man dann die Beschaffung durchführen oder den Einkauf. Und das hat mir schon geholfen, meine Aufgabe sehr stark vom Kunden her zu denken oder heute eben auch vom Bürger. Ja. Genau. Und ich glaube, dass es im Nachhinein so als Quereinsteiger gar nicht so verkehrt war, dass ich mit dieser Unbefangenheit und vielleicht auch diesem Blick von außen in dieses Amt reinkam und auch die Themen angehen konnte.
So, und Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, irgendwann kam der Wunsch, mehr Sinn in dem zu sehen, was Sie tun. 2014, 2015 haben Sie sich in einem Helferkreis in der Flüchtlingswelle engagiert. Was genau haben Sie da gemacht und war das ein Moment, der diesen Wunsch verstärkt hat?
Absolut. Also das war, wie Sie sagen, zu Beginn der großen Flüchtlingswelle Ende 2014 ging das los. Da wurde aus einem losen Helferkreis ein Verein. Ich war bei der Vereinsgründung mit dabei und konnte dann mit anderen engagierten Leuten Familien betreuen bei unterschiedlichen Lebenslagen. Das waren Familien, die oft nur kurze Zeit in Deutschland waren. Die kamen aus Sammelunterkünften und hatten oft schlechte Deutschkenntnisse. Es ging vor allem mal darum, ihnen zu helfen, sich im Alltag zu organisieren, Behördenposts mit denen zu lesen, auch mal ganz en passant ein bisschen Deutsch zu lernen, wobei das war nicht der Schwerpunkt, da habe ich jetzt auch nicht die Ausbildung dafür, aber sie einfach zu unterstützen im Alltag, später bei der Jobsuche, bei Abstimmungen mit dem Migrationsamt, solchen Dingen. Und das Tolle war, in diesem Helferkreis waren unheimlich engagierte Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen, wo ich dachte, toll, dass die sich nebenher mit so viel Herzblut da engagieren. Und da ist ein richtiges Netzwerk draus entstanden. Auch heute noch, wo ich jetzt natürlich dort gar nicht mehr bin, weil ich bin ja dann später nach Endingen gezogen. Aber was mir daran so gefallen hat, war, dass man gemeinsam wirklich vieles bewegen kann. Gemeinsam auch eben diese Integrationsleistungen für die Menschen auch bewerkstelligen kann und dass es wirklich von unten passiert sozusagen. Und das war so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, Mensch, es ist toll, man kann doch tatsächlich auch auf kommunaler Ebene was bewegen.
Super. Und dann kam 2018 die Bürgermeisterwahl in Endingen.
Genau.
Wie fühlt sich dann so eine Entscheidung an, wenn man sagt, ich trete an?
Also ich hatte ja ab 2015 etwa diesen Gedanken oder der Keim war sozusagen eingepflanzt durch die Gespräche mit meiner Studienfreundin, später dann auch mit meinem Vater. Und der Gedanke war, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich hatte eine gewisse Führungserfahrung, ich hatte eine gewisse Berufserfahrung und dann kam Endingen, eine Kleinstadt, die ich kannte, die mir immer unheimlich gut gefallen hat, der ich mich auch kulturell sehr nahe gefühlt habe, weil ich habe in Ettenheim gewohnt damals, etwas mehr als 20 Kilometer von Endingen weg. Also das ist, man kennt dann die Orte. Und da haben einfach die Parameter gestimmt. Endingen hatte die richtige Größe, hatte die für mich richtige Größe, auch was die Themen angeht. Eine zu große Stadt, da hätte ich mich gerade als Quereinsteiger zunächst überfordert gefühlt. Ein zu kleiner Ort, da hätten mir vielleicht Themen gefehlt, die ich gerne bearbeiten wollte. Es hatte einfach die richtige Größe, ein sehr schöner Ort auch dazu. Und dann habe ich entschieden, den Hut in den Ring zu werfen.
Ein sehr schöner Ort, genau. Endingen liegt am Kaiserstuhl. Es gibt Weinbau, Obstbau, badische Lebensart. Was macht denn diesen Ort persönlich für Sie aus?
Also es ist ein sehr vielseitiger Ort. Vielseitig im gesellschaftlichen und im kulturellen Leben mit tollen Brauchtum, tollen Stadtfesten das ganze Jahr über. Es ist eine Kleinstadt mit drei Ortsteilen. Eigentlich fast noch dörflich einerseits, andererseits aber auch ein Ort, der sich über die letzten Jahrzehnte zu einem tollen Wirtschaftsstandort entwickelt hat. Wir haben eine lebendige Innenstadt mit Cafés, Restaurants, noch vielen kleinen inhabergeführten Läden. Also Menschen kommen auch gerne von außerhalb zum Einkaufen zu uns und für die Stadtfeste, von denen ich gesprochen habe. Dann ist es die Lage, der Kaiserstuhl an sich, der einfach eine besondere Kultur- und Naturlandschaft darstellt. Aber es ist auch die Lage so im Großraum, nah am Rhein, nah am Schwarzwald. Frankreich ist ein Katzensprung entfernt, die Schweiz ist nicht weit. Wenn ich bei mir joggen gehe hinterm Haus und ein bisschen so die Hänge hochlaufe, dann kann ich mit Glück den Turm des Straßburger Münster sehen. Ich sehe den Europapark. Also ich habe einfach unheimlich viel Spannendes, nicht nur in der Stadt, sondern auch vor der Haustür.
Aber Sie hören die Menschen aus dem Europapark nicht schreien, wenn die gerade auf der Achterbahn unterwegs sind. Dafür ist er noch zu weit.
Nee, da müsste der Wind schon arg gut stehen, aber dafür ist mein Gehör dann doch nicht gut genug.
Sie haben es gerade schon gesagt, Endingen ist sehr lebendig. Es gibt viele inhabergeführte Geschäfte, Gastronomie und Gewerbeflächen. Wie wichtig ist Ihnen denn genau diese Struktur?
Was mir wirklich Spaß macht, ist, dass man in meinem Beruf mit unheimlich vielen verschiedenen Akteuren zu tun hat, sei es Unternehmern, Gastronomen, Menschen im sozialen Bereich, Vereinsvorständen. Es ist wirklich eine ganz, ganz große Palette und es macht mir einfach sehr viel Spaß und ich empfinde es als große Bereicherung, mit diesen verschiedenen Akteuren im Alltag auch zusammenarbeiten zu dürfen. Und gleichzeitig ist Endingen auch klein genug, dass man sich noch kennt. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß.
So, und Sie haben schon gesagt, Sie sind als Quereinsteiger ins Amt gekommen. Was hat Sie denn da am Anfang im Amt am meisten überrascht?
Also am meisten überrascht hat mich, glaube ich, die Bürokratie. Die vielen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien und Regeln, die oft nicht auf den ersten Blick für den Laien oder der jetzt von außen kommt, so verständlich sind. Manche passen auch einfach nicht mehr in die Zeit. Die haben schon ihren Sinn ergeben, als sie mal geschrieben wurden. Aber es gibt eben nun mal ein ziemliches Regelungsdickicht bei uns in Deutschland und in Baden-Württemberg. Und es ist ja schon bezeichnend, dass es dann auch gleichzeitig ein Regelungsbefreiungsgesetz gibt. Auf Bundesebene schon ein bisschen länger und auf Landesebene seit vergangenen Herbst, wo wir Kommunen dann beantragen dürfen, uns von manchen Regelungen, wenn sie zu komplex sind, befreien zu lassen. Und das sagt ja schon aus, dass es auch beim Gesetzgeber angekommen ist, dass wir überreguliert sind. Man muss schon immer genau hingucken. Ich möchte nicht pauschal gegen Bürokratie oder Regelungen sprechen, aber in Summe ist es eben zu viel. Und das hat mich schon, würde ich sagen, am meisten überrascht.
Und ist diese Bürokratie die größte Herausforderung oder diese Regelungen oder gibt es da noch mehr? Und was ist das, wo Sie sagen, das macht mir in meinem Bürgermeisteramt am meisten Spaß?
Also ich würde es nicht auf eine Sache beschränken wollen. Herausfordernd kann genauso sein, schwierige Debatten im Gemeinderat zu führen oder auch mal mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so wie jeder Chef eben seine Herausforderungen hat mit Mitarbeitenden. Und gleichzeitig sind aber all diese Dinge auch wiederum sehr schön, weil sie eben zu der Vielfalt des Amtes gehören. Und es sind eben Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und ich stelle mich dem auch gern. Von daher ist Spaß an der Arbeit und die Herausforderung durch die Arbeit, das sind oft zwei Seiten der gleichen Medaille. Und die liegen auch oft ganz nah beieinander. Auch in Bezug auf Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, die im Übrigen in den allermeisten Fällen extrem bereichernd und auch sehr schön sind.
Und Sie sagen, ein Bürgermeister ist ein Teamplayer. Was heißt das für Sie ganz konkret?
Konkret bedeutet Teamplayer für mich, dass ich versuche, flache Hierarchien zu halten. Kann man auch gut, weil dafür sind wir einfach noch ein vergleichbar kleines Rathaus. Flache Hierarchien heißt für mich grundsätzlich eine offene Tür, wenn es eben geht, regelmäßige Meetings mit der ersten und mit der zweiten Führungsebene. Das heißt für mich, unterschiedliche Disziplinen zusammenbringen. Also Amtsleiterrunden oder auch mal Runden, wo Sachgebietsleiter, das ist dann die zweite Führungsebene, dabei ist, aus den unterschiedlichen Bereichen, dass einfach auch so eine Projektmentalität entsteht, wenn eben gewisse Dinge auch gemeinsam bearbeitet werden müssen. Und man kann zwar irgendwo als Kapitän den Kurs vorgeben, aber das Schiff fährt natürlich nur, wenn alle an Bord auch ihre Rolle ausfüllen. Das heißt, man ist einfach auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Also ne, allein bewegt man nichts, sondern man kann die Richtung vorgeben, aber man braucht seine Mitarbeitenden und die braucht man auch für fachlichen Input, für Ratschläge, für Rückkopplungen, auch mal, um seinen eigenen Kurs selber zu korrigieren. Also das ist so wertvoll. Und jeder hat einen anderen Führungsstil, aber ich finde, in einem kollegialen Führungsstil funktioniert es doch am besten. Ja, jetzt müssten Sie meine Leute fragen, ob die das genauso sehen wie ich. Aber ich arbeite dran.
So, jetzt bleiben wir beim Schiff, weil ich gerade an den großen Dampfer denke, der mit dem lauten Signalhorn einläuft. Sie machen Musik. Sie spielen Waldhorn. Das ist wahrscheinlich nicht ganz das, was man vom Schiff kennt. Was bedeutet Ihnen die Musik, das Waldhorn?
Also Musik bedeutet mir allgemein viel. Jetzt gar nicht mal unbedingt klassische Musik, sondern ich höre einfach unheimlich gern Musik, weil das einfach so eine Beschwingtheit und so eine Leichtigkeit ins Leben bringt. Und ja, als Kind habe ich Waldhorn gespielt. Ich kam dazu auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Man hat halt Blockflöte gespielt und dann hieß es irgendwann mal, wir brauchen da im Orchester noch einen kleinen Waldhornisten. Ich wusste ja nicht mal, wie das Instrument aussieht. Aber wie das halt so war, man wurde dann halt einfach mit einem Instrument versorgt und musste das Ding dann lernen. Hat am Anfang auch gar nicht so viel Spaß gemacht, aber inzwischen macht es natürlich sehr, sehr viel Spaß. Und ich spiele nicht regelmäßig, sondern eher so projektmäßig. Wir haben so eine kleine Rathausband an Weihnachten oder bei uns ist Fasnacht ganz groß im Ort. Da spiele ich dann und vergangenen Sommer habe ich bei einem Sommer-Open-Air-Konzert mitgespielt mit der Endinger Stadtmusik. Und was da toll ist, ist einfach die Abwechslung, aber auch gleichzeitig, dass man sich als Spieler so in seine klare Rolle fügen darf. Man weiß genau, was von einem erwartet wird und ich freue mich dann auch, wenn mir der Dirigent und mein Register einfach auch sagen, so müssen wir es jetzt machen.
So, und weil's bei mir musikalisch nur bis zur Triangel gereicht hat und Sie schon gesagt haben, Sie wussten am Anfang gar nicht, wie es aussieht, wie sieht denn das Waldhorn aus?
Sie wissen, wie ein Posthorn aussieht.
Ja.
Also vorne ein großer Trichter, dann ein Bogen und hinten ein relativ enges Mundstück.
Mhm.
Und das dürfen Sie sich jetzt vorstellen mit einigen Windungen mehr und mit 3 Ventilen.
Ja.
Und ja, einer Gesamtlänge, wenn das jetzt abgerollt wäre, von etwa 5 Metern.
Wow.
Und dann haben Sie ein Waldhorn.
Okay.
Also da muss durch ein enges Mundstück viel Luft durch relativ viel Blech.
Ja.
Deswegen klingt es am Anfang auch nicht so toll. Bei manchen ein ganzes Leben lang nicht. Aber wenn man es beherrscht, und da rede ich jetzt nicht unbedingt von mir, aber gute Hornisten, es klingt dann schon richtig, richtig toll.
Mhm. So, und der Mensch hinter dem Waldhorn, Herr Metz, Sie sagen, Sie organisieren gerne, Sie koordinieren, Sie bringen Dinge zusammen. War das schon immer so?
Ich glaube schon. Mir hat es schon früher, als ich in Vereinen war, neben der Musik habe ich noch Leichtathletik gemacht, fand ich das schon immer spannend, mich zu engagieren. Später war ich dann in der Jungen Union engagiert. Und mir hat es einfach immer Spaß gemacht, in einer Position zu sein, wo man eine gewisse Verantwortung mit übernimmt, sei es als Kassierer oder dann auch mal später als Vorstand. Das habe ich von der Jugend so ein bisschen mitgenommen. Und ich glaube, diese Freude dran am Koordinieren und am Organisieren, die macht natürlich mir die Arbeit auch erheblich leichter, weil es ist eben sehr viel Organisations- und Koordinationsaufwand.
Und wenn es jetzt mal nicht die Arbeit ist, wenn Sie mal nicht im Rathaus sind, wo findet man Sie eher? Vorhin haben Sie schon erzählt, wie Sie joggen. Wo findet man Sie denn eher? Auf Skiern, dem Mountainbike, beim Wandern, beim Joggen?
Bei allem, würde ich sagen. Auf Skiern natürlich am wenigsten, weil so die Gelegenheiten jetzt direkt vor der Haustür gibt es jetzt ziemlich selten, einfach wetterbedingt. Aber ich gehe sehr gerne joggen, gehe gerne Mountainbiken, um den Kopf frei zu bekommen im Alltag. Das brauche ich auch. Also mir tut die Bewegung einfach unheimlich gut. Das heißt, mal 2, 3 Bürotage ohne Bewegung, da fühle ich mich unausgeglichen. Und deswegen brauche ich die Bewegung zum Ausgleich. Jetzt zum Beispiel nach Ostern war ich mit Freunden 4 Tage Radfahren in der Schweiz. Das tut einfach unheimlich gut und ich kann dabei auch perfekt abschalten.
E-Bike oder reine Manpower?
Reine Manpower.
Reine Manpower.
Und ich hoffe, dass es noch eine Weile so geht.
Ja. Wenn Sie durch Endingen gehen, schaut man da als Bürgermeister anders mit diesem ständigen Blick für Details, für Begegnungen? Wie ist das?
Tatsächlich ist es so, man sieht dann mal einen kaputten Randstein oder man sieht eine Hecke, die müsste geschnitten werden. Es fallen einem Kleinigkeiten auf, wo man sagt, Mensch, das hätte doch jetzt auch schon mal vor 3 Wochen beseitigt gehört, ja. Man sieht natürlich auch die schönen Dinge und freut sich dann darüber, ja, wenn unser Kreisverkehr toll geschmückt ist oder wenn ein Ladeninhaber sein Schaufenster toll dekoriert. Aber man sieht eben diese Kleinigkeiten. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Menschen. Ja, ich kenne inzwischen einfach viele Menschen hier und natürlich geht man mit einem offeneren Blick, mit einem wacheren Blick durch die eigene Stadt, grüßt die Menschen, viele kennen einen oder man kennt viele. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, aber genau das, also was es heißt, Bürgermeister zu sein, das haben Sie ja schon als Kind erlebt. Wir haben schon drüber gesprochen. Wenn Sie mit Ihrem Vater unterwegs waren, auf Festen, bei Gesprächen mit vielen Menschen, gibt es da einen Moment, wo Sie sich heute noch besonders gut dran erinnern?
Ja, ich habe jetzt nicht das eine Ereignis, aber häufig kam vor, wir Kinder saßen im Auto auf der Rückbank und hatten still zu sein, weil unser Vater dienstlich telefoniert hat und stand dabei oft ein bisschen unter Strom. Aber was ich auch erlebt habe, und das fand ich immer ganz toll und habe es auch immer bewundert bis heute, einen Vater zu haben, der immer toll in den Themen war, die er bearbeitet hat, der richtig gebrannt hat dafür, der sich in so vielen Bereichen auskannte. Das war schon spannend und dann mit meinem eigenen Wechsel in dieses Amt durfte ich dann teilweise erleben, mit denselben Menschen zusammenzuarbeiten, die ich vielleicht schon mal als passiver Zuhörer am Telefon gehört hatte 25 Jahre vorher. Das ist schon toll.
Wahnsinn, ja. Und finden Sie sich heute in manchen Situationen selbst darin wieder?
Total. Also absolut. Weil die Kommunen haben nun mal eben dieselben Themen zu behandeln, Kindergärten, Schulen, Bauhof. Ja, und so weiter. Da finde ich mich wirklich sehr oft wieder auch, ja, in der Art, wenn ich das so erlebt habe als Kind, zu sagen, naja, jetzt nutze ich eine 10-minütige Fahrt, um mal schnell ein Gespräch zu führen. Also ja, einfach auch, wie mein Vater die Aufgaben ausgefüllt hat, das mache ich nicht bewusst, aber ich merke, dass es da doch gewisse Parallelitäten gibt.
Sie sagen aber auch, das Rollenbild des Bürgermeisters hat sich verändert. Weniger Distanz, mehr Lockerheit. Was finden Sie daran gut und woran machen Sie das fest?
Also mir gefällt es gut, dass einfach meine Generation, unsere Generation jetzt keinen überzogenen Amtsrespekt mehr hat und sich viele einfach auch viel leichter trauen, auf einen zuzugehen. Mhm. Und noch jüngere Leute, vielleicht wenn ich sie auch schon mal gesehen habe über ein Schulfest oder einen Besuch bei der Schule, wenn die einen kennen, die sind da oft sehr unbefangen und das freut mich. Und ich brauche es auch nicht, mit Herr Bürgermeister angesprochen zu werden. Mhm. Also diese Nahbarkeit oder diese Zugänglichkeit, das liegt natürlich auch an dem Amt hier in der Kleinstadt, das gefällt mir schon gut.
Aber Herr Bürgermeister, nein, Spaß. Aber wo Licht ist, da ist ja leider oft genug auch Schatten. Wo merken Sie vielleicht auch, dass manchmal der Respekt dann doch fehlt, zum Beispiel gegenüber der Verwaltung?
Ja, das passiert leider immer wieder. Und ich glaube, da hat sich schon in der Gesellschaft was zum Negativen verändert in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Mhm. Und ich glaube, das hat einen Grund, dass viele Menschen einfach sehr reizüberflutet sind oder sich selbst auch mit vielen Reizen überfluten, oft mit den gleichen Dingen. Und diese Reizüberflutung, das macht dann halt auch gereizt. Ja? Und wenn ich Konfliktsituationen analysiere im Nachhinein, dann habe ich oft den Eindruck, dass Personen, die jetzt mit einem Konflikt in die Verwaltung kommen, selbst gar nicht genau wissen, wie sie mit dem Konflikt umgehen sollen. Also vielleicht auch eine gewisse Angst haben, wie sie jetzt eigentlich ihr Anliegen richtig transportieren und vielleicht auch ein Problem sehen, das man lösen kann, aber sich dessen gar nicht so bewusst sind, dass wir als Verwaltung ja helfen wollen. Mhm. Und das erzeugt eben innere Spannungen bei vielen Menschen. Und dadurch können eben auch mal unangenehme Situationen entstehen. Das muss man ja auch in der Reflexion von sich selber sagen. Man ist ja manchmal auch nicht richtig präsent oder nimmt sich nicht die Zeit, auf das Gegenüber adäquat einzugehen und reagiert dann vielleicht auch mal in der falschen Art und Weise, wenn man mit einem Konflikt konfrontiert wird. Mhm. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich kurz Zeit nimmt, sich das Gegenüber anschaut, den Menschen, der einem da gegenübersteht mit einem Anliegen, versucht zu erfassen, zu ergründen, was ist das Problem, was ist das Anliegen dieser Mitbürgerin oder dieses Mitbürgers, und mit dem Verständnis oder mit einem gewissen Grundverständnis hat man, glaube ich, auch den Schlüssel, dann auf diesen Menschen adäquat zugehen zu können. Wie gesagt, das gelingt mir im Alltag ja auch nicht immer, aber ich versuche daran zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass das hilft, Spannungen abzubauen. Und viele Menschen, wenn sie mit einem schwierigen Anliegen kommen, und manche Menschen sind einfach in einer schwierigen oder teilweise sogar verzweifelten Situation, wenn sie zur Verwaltung müssen. Und da ist es nicht einfach, in der Emotionalität zu helfen. Wir hatten einen Fall, da hat es in einem Mehrfamilienwohnhaus der Stadt gebrannt. Da standen Familien nachts im Schlafanzug auf der Straße Ende November. Die hatten kein Obdach. Wir wussten nicht, wie geht's weiter. Das sind auch mal Extremsituationen, die auf die Menschen zukommen. Und da ist es auch wichtig, besonnen zu reagieren, in der notwendigen Schnelligkeit, aber auch mit der gebotenen Sensibilität. Und da lernt man auch immer sehr viel aus solchen Situationen.
Aber es ist ja genau das, was Sie da beschreiben. Genau darum geht's ja in diesem Podcast. Wir wollen zeigen, auch Bürgermeister sind Menschen. Wie wichtig ist es Ihnen denn, Herr Metz, nahbar zu sein? Sie sagen, es ist Ihnen wichtig, niederschwellig zu sein. Was bedeutet das für Sie?
Also, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Ich denke, dass ich ein eher zugänglicher Mensch bin. Ich bin auch, glaube ich, ein geselliger Typ. Ich gehe gern zu Veranstaltungen, ich gehe gern zu Vereinen. Ich glaube, das ist auch so eine gewisse Grundvoraussetzung, dass man einfach auch diese ganzen sozialen Termine, die eben zu dem Amt dazugehören, dass man die auch gerne macht. Ja. Ich bin einfach gern unter Menschen. Und natürlich hat man auch eine soziale Batterie und die ist manchmal voller, manchmal leerer, gar keine Frage. Aber wenn das Grundsätzliche passt, dann geht es gut. Und was bedeutet es für die Menschen? So wie ich es vorhin gesagt habe, man kann mich einfach niederschwellig und einfach ansprechen. Und wenn ich jetzt merke, ich kann ad hoc keine Antwort geben oder ein Anliegen hat eine Dimension, die man jetzt nicht zwischen Tür und Angel besprechen kann, dann mache ich mir eben so eine Notiz ins Handy oder sage auch den Leuten, rufen Sie doch bitte bei mir im Sekretariat an. Mhm. Dann vereinbaren wir einen Termin und dann werden wir uns in Ruhe mit dem Thema auseinandersetzen.
Die soziale Batterie, das finde ich auch sehr schön. Was würden Sie denn Menschen sagen, die überlegen, meine soziale Batterie ist voll, ich würde mich gerne stärker engagieren?
Es lohnt sich, sich zu engagieren. Und Wir haben ein starkes Ehrenamt bei uns am Ort. Ich bin immer wieder begeistert, was viele Menschen machen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es oft die gleichen Menschen sind, die sich in verschiedenen Funktionen engagieren. Also wer ehrenamtlich engagiert ist, der engagiert sich meistens noch an einer zweiten und an einer dritten oder an einer vierten Stelle. Hm. Und es wäre toll zu sehen, wenn das Ehrenamt, das Engagement noch von mehr Schultern getragen würde. Warum lohnt sich's? Es lohnt sich einfach deshalb, weil man soziale Kontakte knüpft, weil man auch unheimlich viel Anerkennung daraus ziehen kann. Es sind ja oft, ja, man kann sich auf vielfältige Weise engagieren. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde gerne etwas tun, aber das vorne stehen, das ist nicht so meins. Ja, muss es auch gar nicht, weil es sind oft die stilleren Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die im Prinzip die Vereine am Leben erhalten oder das Gemeinwesen am Leben halten. Und es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Und dabei lernt man eben auch immer neue Dinge und man lernt neue Menschen kennen. Und gerade in einer Gesellschaft, die auch altert, die zunehmend sich individualisiert, sind Vereine, ist soziales Engagement eine ganz tolle Möglichkeit, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen.
Gibt es in Endingen irgendwo eine Möglichkeit, sich zu informieren, wo Helfer oder Ehrenamtliche gesucht werden?
Ja, wir haben bei uns auf der Homepage eine Vereinsübersicht. Es gibt eine Bürgerbroschüre, in der die Vereine aufgelistet sind, auch mit Ansprechpartnern. Wir haben generell, sind die Vereine ja so organisiert, dass die inzwischen die ganze Klaviatur auch beherrschen des Öffentlichkeitsauftritts mit sozialen Medien und so weiter. Mhm. Nicht jeder Verein gleichermaßen, ganz klar. Das hängt da oft mit der Altersstruktur zusammen. Aber es gibt eigentlich leicht die Möglichkeit, wenn man weiß, ich interessiere mich für einen Gesangverein, ich interessiere mich für Fußball oder für Tischtennis oder was auch immer, dann findet man die Ansprechpartner und die Vereine.
So, und Sie, Herr Metz, Sie findet man ja natürlich im Rathaus, aber das ist ein ganz besonderes, eine 400 Jahre alte Kornhalle, heute das Rathaus. Wenn Sie da jetzt reingehen, versetzen Sie sich da auch manchmal 400 Jahre zurück. Was macht dieser Ort mit Ihnen im Alltag?
Also ich bin tatsächlich fasziniert von der Beständigkeit und von der Langlebigkeit dieses Hauses. Mhm. Das wurde 1618 errichtet als Getreidespeicher, Kornhalle. Hier wurden auch Getreidepreise festgelegt, auch vorher schon. Und ich habe hier so eine große Eichensäule im Büro. Und manchmal fasse ich an die Säule und denke, die wurde 1618 hier aufgestellt. Das war das Jahr, als der 30-jährige Krieg begonnen hat. Das ist wirklich unheimlich, wie viel Geschichte dieses Haus mitgemacht hat. Und ich hoffe einfach, dass es auch in 400 Jahren noch so würdevoll dasteht wie heute. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mir manchmal sage, wow, was dieses Gebäude schon alles gesehen hat.
Ja, ne? So, und jetzt haben wir so weit in die Vergangenheit geguckt. Jetzt schauen wir aber in die nähere Zukunft. Im Herbst steht die nächste Wahl an. Sie wollen es nochmal wissen. Warum?
Also 8 Jahre sind tatsächlich kurz, zumindest in Maßstäben einer Kommunalverwaltung. Mhm. Und ich will es nochmal wissen, weil mir die Menschen hier wahnsinnig ans Herz gewachsen sind. Der Ort ist mir ins Herz gewachsen. Ich bin auch nach meiner Wahl sofort hierher gezogen und fühle mich hier einfach sehr zu Hause. Hinzu kommt, ich habe ja vorhin die Bürokratie erwähnt, dass viele Mühlen einfach langsam mahlen. Klar, in 8 Jahren, wir haben einiges umgesetzt, wir haben einiges auf den Weg gebracht. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir in einigen Themen auch schon weiter. Hm. Heißt also, ich möchte an vielen Dingen, an denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, auch einfach weiterarbeiten. Weiterarbeiten dürfen mit dem Gemeinderat, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung. Und deswegen will ich es nochmal wissen.
Und wann sagen Sie am Ende eines Tages, heute hat sich der Job gelohnt?
Da kann es ganz unterschiedliche Gründe dafür geben. Natürlich klassischerweise, man hat einfach Dinge vom Schreibtisch bekommen, hat Sachen angestoßen, hat vielleicht einen Durchbruch geschafft bei idealerweise einem Thema, was nicht ganz einfach ist, und man ist da jetzt einen wichtigen Schritt weitergekommen. Dann fühlt man sich natürlich immer sehr erfüllt. Aber es sind eigentlich jeden Tag so viele Dinge, dass ich fast immer denke, ja, der Job hat sich heute gelohnt oder der Tag hat sich gelohnt. Oft auch schöne Begegnungen mit Leuten.
Herr Metz, zum Schluss. Normalerweise wenden sich die Bürgerinnen und Bürger mit Wünschen und Anliegen ja an Sie. Haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt drehen wir das aber mal um. Was wünschen Sie sich von den Menschen in Endingen?
was ich mir wünsche, ganz allgemein, das ist eine Neugierde, eine Offenheit gegenüber Themen, gegenüber neuen Themen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo sich so viel technologisch verändert. Ich nehme jetzt nur mal die Digitalisierung als Beispiel, die wir auch in der Verwaltung jetzt so Stück für Stück nach vorne bringen. Was ich mir wünsche, ist, keine Angst vor Veränderungen zu haben, mit einem mutigen Blick nach vorne zu gehen, sich auch nicht von Ängsten und Sorgen zu sehr vereinnahmen zu lassen. Kenne ich ja selber auch, ja, geht uns ja allen so. Und einfach anpackend zu bleiben, anpackend zu sein, das wünsche ich mir.
Herr Metz, vielen lieben Dank für das offene und spannende Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Brinkmann. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Mensch Bürgermeister. Ich bin Olaf Brinkmann und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.